Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Mittwoch. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry, guten Tag. Der Streit zwischen Polen und der Ukraine über den Umgang mit der gemeinsamen Geschichte verschärft sich weiter. Auslöser ist die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten, Mitglieder der ukrainischen Aufstandsarmee, kurz UPA, in ein nationales Heldenpantheon aufzunehmen. In Polen stößt das auf scharfe Kritik. Auch in Tschechien regt sich Widerstand. Dort fordert eine der Regierungsparteien, Präsident Zelensky, den Orden des Weißen Löwen abzuerkennen. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir mit Andrzej Poczobut, der mehr als 5 Jahre in belarussischer Haft verbracht hat. Und passend zur Fußball-Weltmeisterschaft stellen wir Ihnen den neuen Trainer des FC Polonia Berlin, Michael Wołyński, vor.
Ich will jedes Spiel gewinnen. Das bedeutet, wenn ich 30 Spiele gewinne, bin ich Meister. Also dann steige ich auf oder sonstiges. Aber es gibt auch noch auf der anderen Seite einen Gegner, der auch klar das Spiel gewinnen will.
Mein volles Programm. Zuerst aber die Nachrichten. Die tschechische Regierungspartei Freiheit und direkte Demokratie fordert die Aberkennung des Ordens des Weißen Löwen für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Vorbild sei die Entscheidung des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki, Zelensky den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen. Der Parteiabgeordnete Jindrich Reich kündigte an, seine Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass das Abgeordnetenhaus Präsident Peter Pavel offiziell zu diesem Schritt auffordert. Wir können nicht schweigen, wenn unser höchster Staatsorden von einer Person getragen wird, die Militäreinheiten nach nationalistischen Verbrechern benennt, sagte Reichl. Er warf der ukrainischen aufständischen Armee UPA Verbrechen an Zehntausenden Polen, Juden und Tschechen vor. Nach den Worten Reichs ermordeten Einheiten der UPA bis 1947 Bürger der Tschechoslowakei. Zelensky hatte den Orden des Weißen Löwen im Oktober 2022 vom damaligen tschechischen Präsidenten Miloš Zeman erhalten. Der frühere Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat seinen ukrainischen Orden des Fürsten Jaroslaw des Weisen an das Museum zum Gedenken an die Opfer des Massakers von Wolynien in Chełm übergeben. Das teilte der Peace-Politiker am Dienstag mit. Morawiecki erklärte, die Auszeichnung solle dort an die zehntausenden polnischen Opfer der Massaker in Wolynien erinnern. Zugleich übte er scharfe Kritik an der ukrainischen Führung und warf ihr vor, die historische Aufarbeitung der Verbrechen der ukrainischen aufständischen Armee, der UPA, zu verweigern. Möge diese Auszeichnung dort zu einem Symbol des Gedenkens an die zehntausenden unschuldigen Polen werden, sagte Morawiecki. Wenn die korrupte ukrainische Elite dazu nicht in der Lage ist, dann werde ich es an ihrer Stelle tun. Den Orden hatte Morawiecki 2022 gemeinsam mit Peace-Chef Jarosław Kaczynski vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erhalten. Kaczynski hatte bereits angekündigt, seine Auszeichnung ebenfalls zurückzugeben. Hintergrund ist der zuletzt eskalierte Streit zwischen Warschau und Kiew über den Umgang mit der UPA. Die wirtschaftliche Stimmung in Russland hat nach einer Umfrage des US-Meinungsforschungsinstituts Gallup den niedrigsten Stand seit 2 Jahrzehnten erreicht. Zudem schwindet das Vertrauen der Bevölkerung in die russischen Streitkräfte. Nach der von Reuters zitierten Erhebung sind 60% der Befragten der Ansicht, dass sich die wirtschaftliche Lage in ihrer Stadt oder Region verschlechtert hat. Nur 27% sehen eine Verbesserung, 9% sprechen von einer unveränderten Situation. Auch den eigenen Lebensstandard bewerten viele Russen zunehmend negativ. 56% geben an, ihr Lebensniveau habe sich deutlich verschlechtert. Titelverteidigerin Iga Świątek hat die 2. Runde des Tennisturniers von Wimbledon erreicht. Die Weltranglisten-Dritte aus Polen setzte sich zum Auftakt des Rasenklassikers nach einem Dreisatzmatch gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend mit 6:1, 2:6 und 6:3 durch. In der zweiten Runde trifft die 25-Jährige auf die frühere Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien. Świątek ist die letzte verbliebene Polin im Dameneinzel. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch und Magdalinet waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Das Rasenturnier in Wimbledon läuft noch bis zum 12. Juli. Świątek hatte den Grand Slam-Klassiker im vergangenen Jahr erstmals gewonnen. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Andrzej Poczobut hat mehr als 5 Jahre in belarussischer Haft verbracht. Nun ist der Journalist und Aktivist der polnischen Minderheit wieder frei. Doch der naheliegende Schlusspunkt dieser Geschichte, Freiheit, Abstand, Sicherheit, ist für ihn keiner. Poczobut will nach Belarus zurückkehren. Warum? Führt mitten hinein in seine Gefängniserfahrung, den Konflikt mit dem Regime von Alexander Lukaschenko und die schwierige Lage der polnischen Minderheit.
In diesen Tagen ist Andrzej Poczobut in Europa mit großer Aufmerksamkeit empfangen worden. Im Europäischen Parlament gab es stehende Ovationen. Dort nahm er auch den Sacharow-Preis entgegen. Poczobut weiß aus eigener Erfahrung, für all diejenigen, die immer noch hinter Gefängnismauern sitzen, haben solche symbolischen Gesten sehr wohl Gewicht.
Im Gefängnis lebt der Mensch oft vor allem von Hoffnung. Und jede Geste stärkt diese Hoffnung. All diese Maßnahmen, all diese Resolutionen sind hier in Freiheit vielleicht nur ein Stück Papier. Dort waren sie ein Händedruck von Freunden. Es war die Nachricht, man erinnert sich weiter an dich. Denn die Zeit vergeht, die Jahre vergehen. Als Journalist weiß ich, was heute auf der ersten Seite steht, ist morgen auf der dritten Seite. Übermorgen nur noch eine Notiz. Und später spricht niemand mehr darüber. Diese Gesten waren das Gegenteil dieser medialen Welle. Sie haben Mut gemacht.
Auch aus diesem Grund erinnert Poczobut selbst unentwegt an diejenigen, die in Belarus geblieben sind, politische Gefangene, lokale Aktivisten, Lehrerinnen und Lehrer, Familien der polnischen Minderheit, die, wie Poczobut betont, das Regime Lukaschenko ihrer Nationalidentität berauben wolle.
Wenn die polnische Minderheit im staatlichen Bildungssystem ihre Muttersprache nicht lernen kann, dann ist offensichtlich, das ist ein Versuch der Entnationalisierung, ein Versuch der Assimilation der Polen in Belarus. Natürlich äußere ich mich vor allem zu den Polen in Belarus, denn die Belarussen, auch außerhalb von Belarus, haben sehr viele Führungspersönlichkeiten, die das Wort ergreifen und diese Sache öffentlich machen. Die Polen haben nur den Bund der Polen. Deshalb versuche ich vor allem, die Lage der polnischen Minderheit bekannt zu machen. In dem Bewusstsein, wenn wir das nicht tun, dann tut es niemand.
Dank dem Bund der Polen lernen heute schätzungsweise etwas mehr als 3000 Kinder in Belarus Polnisch. Die Organisation kümmert sich zudem um polnische Erinnerungsorte in Belarus, auch um Gräber von Soldaten der Heimatarmee. Nach den Protesten von 2020 machte das Regime daraus ein Feindbild. Polen, Litauen, der Westen und erklärte die polnische Minderheit zur Gefahr für den Zusammenhalt der belarussischen Gesellschaft.
Man hat sich der polnischen Minderheit bedient, um zu zeigen, dass eine solche Bedrohung existiert. Ich wurde beschuldigt, angeblich an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, die darauf abzielte, ein Stück Belarus abzutrennen und dieses Stück an Polen anzuschließen. Und meine Tätigkeit, die ich tatsächlich ausgeübt hatte, war die Pflege von Orten des nationalen Gedenkens. Es ist eine halsbrecherische Konstruktion, die Pflege von Erinnerungsorten mit Separatismus und versuchter Grenzverschiebung vermengt.
Er, so Poczobut, sei überzeugt, dass man die polnische Minderheit nur dann effektiv unterstützen könne, wenn man vor Ort sei. Klar, nach mehr als 5 Jahren Haft wäre die naheliegende Entscheidung, im Ausland bleiben, aus der Distanz sprechen, sich schützen. Doch aller Kritik zum Trotz, er will zurück nach Belarus.
Ich fühle eine Verbindung zu den Menschen. Ich weiß, dass der Bund der Polen aktiv arbeitet. Ich weiß, dass die Menschen auf meine Rückkehr warten. Deshalb ist es selbstverständlich, dass ich mit ihnen zusammen sein will. Ich glaube, dass meine Anwesenheit in Belarus die Polen in Belarus schützen kann. Repressionen gegen Führungspersonen sorgen gewöhnlich für größere Aufmerksamkeit. Ein einfacher Mensch, der auf lokaler Ebene tätig ist, auf der Ebene eines Dorfes, ist gegenüber der Macht schutzlos. Das Einzige, worauf er zählen kann, ist die Leitung, die Organisation, die sich für ihn einsetzt. Und dank dieser Verbindung mit den Menschen hat der Bund der Polen die schlimmste Zeit seit 2005 bis heute überstanden. Genau so haben wir gearbeitet und das hat sich bewährt. Und deswegen muss ich in Belarus sein.
Er verstehe die Sorgen, die der Plan in Polen auslöse. Die Gefahr einer erneuten Inhaftierung ist offensichtlich. Aber sein Maßstab, so Poczobut, ist nicht nur das eigene Risiko. Es ist die Verantwortung gegenüber Menschen, die sich vor Ort nicht einfach zurückziehen können.
Я розумію, що то є велике ризик, але działając 20 лет в Związku Polaków на Білорусі, то власне попрес призму тих 20.
Ich verstehe, dass das ein sehr, sehr großes Risiko ist. Aber wenn man 20 Jahre im Bund der Polen in Belarus gearbeitet hat, dann muss man meine Entscheidung durch das Prisma dieser 20 Jahre betrachten. Ich spüre das Bedürfnis, diesen Kampf fortzusetzen, die Menschen weiter zu unterstützen. Ich fühle mich ihnen gegenüber verantwortlich. Ich bin bereit, dorthin zu fahren. Man muss einfach physisch dort sein und direkten Kontakt mit den Menschen halten. Das Internet ersetzt das nicht.
І утримувати безпосередній контакт з людьми. Інтернет цього не застомбить.
Gefragt nach seiner Botschaft an die Polen in Belarus und an alle politischen Gefangenen in belarussischen Gefängnissen, greift Poczobut auf die Worte von Johannes Paul II. Zurück. Fürchtet euch nicht. Ein kurzer Satz und vielleicht die knappste Erklärung dafür, warum Andrzej Poczobut nach allem, was ihm widerfahren ist, nicht schweigen und nicht auf Abstand gehen will.
Sie hören den polnischen Rundfunk. Kommendes Jahr feiert er sein 15-jähriges Bestehen, der FC Polonia Berlin. Gerade fand darin ein Trainerwechsel statt. Doch der Ball ist immer noch rund, das Spiel dauert immer noch 90 Minuten und alles andere ist Theorie. Wer könnte die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen und was will FC Polonia Berlin gewinnen? Darüber sprach Arkadiusz Huba mit dem ersten Trainer der ersten Mannschaft vom FC Polonia Berlin, Michael Wołyński.
Wir sprechen mitten in der Hitze, aber auch mitten in der Weltmeisterschaft. Welche sind deine Tipps?
Ich würde mich freuen und aus dem Herzen heraus würde ich mich freuen, wenn Argentinien Weltmeister sein würde. Realistisch gesehen ist es außer Argentinien für mich noch Frankreich und Spanien. Aber was passieren wird, werden wir dann noch sehen.
Warum diese drei Länder?
Weil sie zurzeit meiner Meinung nach den besten Fußball spielen und sehr starke Auftritte bis jetzt geleistet haben.
Du hast auf deinem linken Oberarm auch den Namen Messi tätowiert. Nehme ich an, großes Vorbild für dich. Ist es so?
Ja, für mich der kompletteste Spieler aller Zeiten. Und schwere Debatte mit den anderen Spielern, meiner Meinung nach.
Warum gerade Messi?
Weil ich sehr bodenständige Menschen mag, die auch vor allem daran denken, dass nicht er alleine spielt, sondern die gesamte Mannschaft und das gesamte Team ist auch dabei.
Können Messi und die drei Länder, die du genannt hast, Argentinien, Spanien und Frankreich, Vorbild für FC Polonia sein? Und wenn ja, inwieweit?
Selbstverständlich, vor allem wenn es um die Attraktivität des Fußballs geht und die spielerische Ausführung, die sie leisten. Wir können uns nicht so ein Niveau bestimmt vorstellen, weil wir nur Amateure sind. Aber trotzdem, es sind erfolgreiche Mannschaften, Nationalmannschaften, die vieles erreicht haben. Argentinien ist ja zurzeit noch Weltmeister. Frankreich ist Vize-Weltmeister vor 4 Jahren. Vor 8 Jahren waren die Weltmeister. Und Spanien ist der derzeitige Europameister. Also es sind Teams, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und man kann sich nur an solche, glaube ich, orientieren. Aber es ist nicht einfach.
Wie kann man sich an denen orientieren? Was wendest du tatsächlich ein in deine Mannschaft als Trainer von diesen Ländern, wenn du die anschaust, wenn du ihr Spiel anschaust?
Ja, taktisch gesehen hat man bestimmt manchmal ein paar Ideen, die dort klappen, was die Mannschaften von sich geben oder Standards wie Ecken oder Freistöße. Aber so leicht ist es nicht, denn wenn wir auch bedenken, wir sind ein Amateurverein, wir trainieren also sozusagen zweimal die Woche. Am Dienstag und Donnerstag von 19:45 bis 21:30 in der Hatzfeldallee 33 in Tegel. Und das ist eigentlich unvergleichbar sozusagen. Man kann, wie gesagt, taktisch gesehen ein bisschen sich das Spiel anschauen, was für Bewegungen die Spieler auf dem Feld machen, in der Offensive sowie in der Defensive, wie sie sich sozusagen aufstellen und zusammen verteidigen. Daraus kann man, glaube ich, das Beste ziehen, weil die Technik und andere Sachen, um nachzuforschen, dann braucht man halt die Wiederholungsrate. Und die Wiederholungsrate erzielt man oder bekommt man nur, wenn man öftermals trainieren würde. Und wie gesagt, wir trainieren zweimal die Woche und es ist nicht machbar, an so ein Niveau bestimmt ranzukommen.
Okay, wobei in dem Wort Amateur steht ja auch vom Lateinischen auch amo amabi, also lieben. Das heißt, man macht das, wenn man das liebt, weil man das mag, weil man dafür brennt, kann man ja auch Meister werden. Ich habe ja auch schon erfahren, dass die Saison für euch ziemlich gut war.
Ja, sie war, also gut würde ich vielleicht nicht ganz sagen. Letztendlich ist es nicht schlecht rausgekommen, obwohl wir unsere Ziele erst ein bisschen höher gesetzt haben. Wir wurden Achter in der Kreisliga Gruppe 3 und in der dritten Staffel. Die Ziele waren, dass wir ein bisschen höher mitspielen, um die Plätze 3 bis 5 circa. Leider gab es eine schwierige Hinrunde vor allem, wo wir nicht so gepunktet haben. In der Rückrunde dafür haben wir angefangen, ein bisschen besser zu spielen. Und am Ende der Saison, schade, dass die Saison zu Ende gegangen ist, haben wir die letzten 4 Spiele gewonnen. Und das sogar gegen die Teams, die oben mitgespielt haben, also gegen den Tabellendritten Berowina Stralau 2 und gegen den viertplatzierten Spandau Kickers 2 der Mannschaft. Also man kann was machen, man muss aber dafür trainieren und ehrgeizig genug sein, um was zu reißen.
Sind die Mannschaftsteilnehmer zuverlässig, wenn du sagst zweimal in der Woche nur? Das ist einerseits nicht so viel, andererseits wahrscheinlich haben die Leute auch was zu tun unter der Woche. Sind sie dann zuverlässig? Kommen sie zu den Spielen?
Ja, eigentlich haben wir guten Kader, einen stabilen Kader in der letzten Zeit. Klar ist das nicht einfach, wir müssen auch bedenken, dass Fußball eigentlich ein Zusatz zum Leben ist, weil die Grundvoraussetzung ist ja eigentlich die Arbeit und so weiter, der Unterhalt, die Familie und Fußball ist sozusagen das Absprungbrett vom Alltag, um den Kopf ein bisschen abzuschalten, um den ein bisschen klar zu bekommen und ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen im Training zusammen zu lachen, die Atmosphäre, die bei uns auch herrscht und so weiter und so fort. Also ich denke, dass es immer was anderes ist.
Wer kommt? Wer ist in der Mannschaft? Was sind das für Menschen?
Menschen, die zum Beispiel Paketzusteller sind, LKW-Fahrer, ich arbeite zum Beispiel als Lehrer. Wir haben wirklich viele, viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Berufe ausüben.
Sportlehrer, war das der Ansporn, der dich dann auch zu dem Trainer bewegt hat?
Nicht ganz, weil ich spiele ganz gerne selbst immer noch Fußball. Und in dieser Saison habe ich halt das Amt übernommen, während der Saison, da unser Trainer sein Amt niedergelegt hat, Ende November. Und jemand musste halt die Mannschaft übernehmen. Es war nicht so einfach, jemanden zu finden. Da wurde ich angefragt, ob ich vielleicht die Mannschaft übernehmen würde. Ich konnte es mir am Anfang nicht so ganz gut vorstellen, denn als spielender Trainer sozusagen auf dem Feld alles zu beaufsichtigen und sozusagen zu steuern, ist nicht so einfach, weil die Blickperspektive halt anders ist. Und am Anfang konnte ich das mir nicht vorstellen. Ich habe mir halt Zeit gegeben, die letzten 4 Spiele der Hinrunde. Das war dann, wie gesagt, von Ende November bis vor Weihnachten, glaube ich, der 19. Dezember, nein, 14. Dezember war das. Habe ich mir halt Zeit gegeben, um es mir anzugucken, wie es aussehen wird, wie ich damit klarkommen kann oder klarkommen werde. Und dann bin ich halt zu einem Schluss gekommen, dass das vielleicht auch in der Rückrunde funktionieren wird. Und letztendlich hat es geklappt. Also bis jetzt läuft es gut und ich hoffe, dass es auch weiter so sein wird in der neuen Saison.
8. Platz dieser Saison. Welche Ziele setzt du für die nächste?
Welche Ziele? Ich denke von Spiel zu Spiel. Ich will jedes Spiel, das als nächstes kommt, gewinnen. Und was wir nach den 30. Spieltagen haben werden, wird es sich dann zeigen. Ich mag es nicht, Deklarationen zu machen, dass wir um etwas spielen. Ich will jedes Spiel gewinnen. Das bedeutet, wenn ich 30 Spiele gewinne, bin ich Meister. Also dann steige ich auf oder sonstiges. Aber es gibt auch noch auf der anderen Seite einen Gegner, der auch klar das Spiel gewinnen will. Deshalb ist es auch manchmal unterschiedlich und die Tagesform ist auch unterschiedlich. Es können viele Faktoren Einfluss darauf haben, wie wir spielen werden, sodass ich einfach von Spiel zu Spiel denken will. Und so steuere ich auch die Mannschaft in die Richtung, dass wir einfach von Spiel zu Spiel denken sollen. Wir setzen uns keine großen Ziele. Für mich ist es ein großes Ziel, jedes Spiel einfach zu gewinnen. Und was danach sein wird, werden wir sehen.
Dann wünsche ich viel Erfolg. Danke.
Vielen Dank.
Tu Warszawa. Bevor Erdöl die Weltwirtschaft veränderte, begann ein entscheidendes Kapitel dieser Geschichte in Polen. Der Apotheker, Erfinder und Unternehmer Ignacy Łukasiewicz entwickelte Mitte des 19. Jahrhunderts die Petroleumlampe und legte mit seinen Innovationen den Grundstein für eine der ersten Erdölindustrien der Welt. Der folgende Archivbeitrag aus den 70er Jahren erinnert an sein Leben und Wirken. Gleichzeitig ist die Aufnahme selbst ein Zeitdokument, dessen Sprache und Bewertungen den historischen Kontext ihrer Entstehung widerspiegeln. Unbestritten bleibt jedoch Łukasiewicz' herausragende Rolle als Pionier der Erdölindustrie und als engagierter Philanthrop.
Es dürfte wohl keinen zweiten Rohstoff geben, der in der modernen Welt eine solche erstaunliche Karriere gemacht hätte wie das Erdöl. Heute in der Glanzzeit des Erdöls muss an den Mann erinnert werden, der als einer der ersten die Bedeutung dieses Rohstoffes erkannt hat und zu seiner Nutzung beitrug. Es war ein Pole, Ignacy Łukasiewicz. Die Erdölvorkommen in Polen sind nicht sehr groß und nicht sehr reich. Sie geben kaum 200.000 Tonnen jährlich und fallen im Weltmaßstab überhaupt nicht ins Gewicht. Darum eben dürfte es für manchen unserer Hörer wohl interessant sein zu erfahren, dass gerade in Polen, in den erdölhaltigen Gebieten in der Nähe der Karpaten, vor etwa 100 Jahren das erste Erdölbohrloch entstand und die erste Erdöldestillation in Betrieb genommen wurde. Das war genau im Jahre 1854 im Dorf Bubrka, 5 Jahre vor der Anlage der Erdölbohrlöcher im amerikanischen Pennsylvanien. Dieses erste Erdölbohrloch wurde von dem jungen polnischen Industriellen Ignacy Łukasiewicz, einem Absolventen der Krakauer Akademie, angelegt. Vordem war er Apothekergehilfe und Provisor in Rzeszów und Lwów. Das gewonnene Erdöl, das in der Destillation verarbeitet wurde, diente als Brennstoff für die von Łukasiewicz konstruierte Petroleumlampe. Im März 1853, zuerst im städtischen Krankenhaus in Lwów vorgeführt, machte diese Lampe zu damaliger Zeit eine große Karriere, besonders in Wien und bei der österreichischen Eisenbahn, die Bestellungen für diesen eigenartigen Brennstoff aufgab. Łukasiewicz stammte aus einer armen Familie, die ein kleines Anwesen in dem Dorf Saduschniki an der Weichsel gepachtet hatte und dem Sohn die Studien nicht bezahlen konnte. So begann der junge Łukasiewicz gleich nach Beendigung des Gymnasiums, mehr aus Zufall, die Arbeit als Apothekergehilfe. Seine Interessen waren jedoch nicht auf die Zubereitung von Medikamenten gerichtet, sondern auf chemische Experimente, die er heimlich ohne Wissen des Chefs durchführte. Das Erdöl, damals geringschätzig Felsenöl genannt, gelangte im Jahre 1848 in die Werkstatt des zukünftigen Erfinders. Einer der ländlichen Gastwirte brachte ein Gefäß mit diesem Felsenöl in die Apotheke. Es wurde damals im Dorf als Salbe gegen Ausschlag benutzt. Er bat den Apothekergehilfen, sich für dieses Mittel zu interessieren. Schon nach den ersten Untersuchungen schien Łukasiewicz das Erdöl eine unerhört interessante Flüssigkeit zu sein. Nach Erhitzung auf immer höhere Temperatur gab es eine immer hellere Flamme, besaß jedoch dabei große Explosionseigenschaften. Durch eine dieser Explosionen wurde übrigens die geheime Experimentierarbeit von Łukasiewicz entdeckt. Wie groß war das Erstaunen des jungen Mannes, als sein Vorgesetzter Franciszek Mikolasz ihm keine Vorwürfe machte, sondern stattdessen Studien an der Krakauer Akademie vorschlug und sich sogar verpflichtete, für den Unterhalt seines Angestellten während der Studien zu sorgen. Nach Beendigung der Studien und dem in Wien erworbenen Diplom kehrte Łukasiewicz für kurze Zeit in die Apotheke von Herrn Mikolasz zurück. Seine ganze Aufmerksamkeit richtete sich auf den Destillierungsprozess von Erdöl und die Konstruktion der Lampe, die im Jahr 1853 während einer öffentlichen Vorführung die Vertreter der Stadtbehörden von Lwów begeistert hat. Für Łukasiewicz stand jetzt der Weg zum Erfolg offen, besonders zum Aufbau der Erdölindustrie in den Vorkarpaten. Der Anfang war sehr schwer. Im Dorf Bubka wurde das erste Bohrloch mit Hilfe von primitiven Werkzeugen und Einrichtungen gebohrt. In Fässern wurde das Erdöl nach der nahegelegenen Destillierungsanlage in Ulanowice gebracht, wo in einem gemauerten, mit Schindeln gedeckten Schuppen der holzbeheizte Destillationskessel und die Kühlbottiche standen. Das eigentliche Produkt Petroleum wandert von hier aus auf Fuhrwerken zu den immer zahlreicher werdenden Abnehmern. Den nach der Destillation gewonnenen Asphalt benutzen die Bauern aus der Umgebung als Baumaterial. Das leichte Nebenprodukt, das heißt Benzin, verdampfte ungenutzt. Das wurde bald darauf auch die Ursache einer Katastrophe, die das Unternehmen ruinierte. Ein Feuer vernichtet alle Einrichtungen, fordert aber zum Glück keine Opfer an Menschenleben. Die Katastrophe in Ulanowice beschloss die erste Etappe und leitete eine neue Etappe in den Arbeiten von Łukasiewicz ein. Einige Jahre darauf stehen schon in Chorkówka neue Werke mit moderner Einrichtung. Diese Werke bestehen aus einigen Destillations- und Raffinerieanlagen. Sie liefern zwei Arten von Petroleum, das sogenannte Salonpetroleum und ein zweites, gelbes, für den allgemeinen Gebrauch. Außerdem wird Benzin hergestellt als Reinigungsmittel für Gewebe, ferner Schmieröl, Paraffin, Benzinlack, Asphalt, Paraffinkoks. In vielen Orten in den Vorkarpaten standen bereits Bohrschächte, man benutzte Tiefbohrer und führte neue Dampfmaschinen ein. Nach Chorkówka kamen Vertreter der amerikanischen Standard Oil Company. Sie machten sich mit der Organisation der Erdölindustrie und den Methoden der Erdölverarbeitung vertraut. Die amerikanischen Gäste, denen Łukasiewicz die Produktionsgeheimnisse zeigte, sind voller Bewunderung. Im Jahre 1878 begeht Łukasiewicz das 25-jährige Jubiläum seiner Arbeit in der Erdölindustrie. Es gibt ein großes Treffen. Nach Chorkówka kommen Erdölarbeiter aus der Umgebung, Menschen, die vor kurzem noch Bauern waren und für die Łukasiewicz nicht nur das Sinnbild der Zivilisation und des Fortschritts auf dem armen Dorf ist, sondern auch das Idealbild eines Demokraten und Patrioten. Łukasiewicz' Tätigkeit hatte in der Tat einen tiefen patriotischen Sinn. Er bekannte sich zur sogenannten organischen Arbeit, deren Programm, es stammte aus Kreisen der jungen polnischen Bourgeoisie, eine intensive wirtschaftliche Entwicklung des Landes vorsah, das damals vernachlässigt und von drei Nachbarmächten, Österreich, Preußen und Russland, annektiert war. Gerade die wirtschaftliche Entwicklung sollte nach diesem Programm dem Lande den Weg zur Unabhängigkeit öffnen. In seiner Jugendzeit war Łukasiewicz eng mit der Gruppe des hervorragenden polnischen Revolutionärs Edward Dembowski verbunden. Für die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe war er sogar verhaftet worden. Später jedoch ist er von den Grundsätzen des revolutionären Kampfes abgekommen. Dennoch ist er bis zum Lebensende ein wahrer Demokrat und Verfechter sozialistischer Ideale geblieben. Er starb im Jahre 1882 in Chorkówka im Vollbesitz seiner Kräfte und voller Pläne für den weiteren Ausbau der Erdölindustrie in Polen.
Und das war es schon für heute aus Warschau. Machen Sie es gut und bis bald, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.